Viele Gläubige spüren, wie sie innerlich ausgelaugt sind, aktiv, engagiert, religiös beschäftigt und doch ohne echte Ruhe und ohne tiefen Genuss an Christus. Jesaja öffnet inmitten solch einer Situation einen verborgenen Schatz. Gott will sein Volk nicht nur von seiner Schuld erlösen, sondern es in eine Wirklichkeit führen, in der Christus selbst ihre Ruhe, ihre Speise, ihr Licht und ihre Herrlichkeit ist. Wer diese Linie in Jesaja 59 bis 60 entdeckt, beginnt zu sehen, dass Erlösung weit mehr ist als Vergebung, sie ist der Weg in ein Leben, in dem Gott und sein Volk sich gegenseitig verherrlichen und verschönern. Christus, der Erlöser, Rettung von Sünde und Ungerechtigkeit. Wenn Jesaja sagt, dass die Hand des Herrn nicht zu kurz ist, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, legt er den Finger auf eine tiefere Wunde, nicht Gottes Unvermögen, sondern Israels Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht. Sünde ist nicht nur eine Liste falscher Taten, sondern eine Macht, die trennt, verhärtet, verdunkelt. In diesem Riss zwischen Gott und Mensch erscheint Christus als der Knecht Jehovas. Er tritt nicht an den Rand des Abgrunds, um uns von dort ein paar gute Ratschläge zuzurufen, er geht selbst in die Tiefe der Trennung hinab. Am Kreuz nimmt er die Sünden, Ungerechtigkeiten und Übertretungen seines Volkes auf sich, er stellt sich an den Ort der Gottverlassenheit und trägt das Gericht, das uns zusteht. So wird die Mauer, die wir mit unseren Sünden aufgerichtet haben, von Gottes Seite hier eingerissen. Nachdem er uns erlöst hat, ist Christus nun unser Erretter. Negativ gesehen rettet er uns von unseren Sünden und Ungerechtigkeiten, positiv gesehen ist er unser Licht und unsere Herrlichkeit. Aber mit der Wegnahme der Schuld ist das Werk des Knechtes nicht erschöpft. Die Schrift bleibt nicht bei der einmaligen Rechtfertigung stehen, sondern beschreibt eine Erlösung, die in das Leben hineinreicht. Nachdem Christus uns erlöst hat, bleibt er nicht als ferne Erinnerung an ein vergangenes Ereignis zurück, sondern er wird unser gegenwärtiger Erretter. Paulus fasst dieses Geheimnis in wenige Worte: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Hier zeigt sich, wie er uns nicht nur von der Strafe der Sünde, sondern von ihrer Herrschaft erlöst, indem er selbst in uns wohnt, in uns lebt und uns aus innerer Nähe heraus aus der Macht der Ungerechtigkeit herauszieht. Echte Erlösung bleibt darum nie ein bloßer Eintrag in einem himmlischen Register, sondern wird zu einem sich vertiefenden Weg der Gemeinschaft. Dort, wo früher Sünde und Ungerechtigkeit den Raum beherrschten, beginnt das Leben des Sohnes Gottes Gestalt zu gewinnen. Christus löscht nicht nur unsere Vergangenheit, er nimmt unser Gegenwärtigsein in Besitz. Sünde verliert ihre zwingende Macht, nicht weil wir plötzlich stärker wären, sondern weil in uns ein anderer lebt, dessen Leben nicht der Sünde unterworfen ist. Wo sein Licht in unser Gewissen fällt, wo seine Liebe unser Herz erreicht, wird die Herrschaft der Ungerechtigkeit Schritt für Schritt gebrochen. Aus dieser Sicht wird deutlich, wie umfassend die Rettung ist, die der Knecht Jehovas bringt. Sie nimmt uns die Last der Schuld ab, sie öffnet eine Tür zu Gott, die wir selbst nie hätten aufstoßen können, und sie stellt uns in eine neue Beziehung, in der Christus selbst unser Leben wird. In dieser Beziehung darf es Tage des Scheiterns geben, aber keinen endgültigen Rückfall in die alte Trennung, denn der uns erlöst hat, bleibt der uns trägt. So entsteht im Herzen eine stille Zuversicht, die Macht der Ungerechtigkeit ist nicht das letzte Wort über uns. Das letzte Wort hat der sich für uns hingegeben hat, und gerade darin liegt eine beständige Ermutigung, unsere Geschichte nicht an den Bruchstellen der Sünde festzumachen, sondern an der Treue des Erlösers, der uns in ein neues, geheiltes Leben hineinführt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wer Christus als den Knecht Jehovas so erkennt, lernt, seine Vergangenheit ohne Beschönigung im Licht Gottes zu sehen und sich zugleich nicht mehr von ihr definieren zu lassen. Die Trennung ist überwunden, nicht weil nichts mehr vorläge, sondern weil einer dazwischen getreten ist. Im Alltag gewinnt dies Gestalt, wenn mitten in Versuchung, Rückfall und innerem Kampf nicht der Rückzug in Schuldgefühle das Letzte ist, sondern das erneute Vertrauen, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat, lebt in mir und gibt nicht auf. Aus dieser Gewissheit wächst ein nüchternes, aber hoffnungsvolles Leben, in dem die Herrschaft der Ungerechtigkeit nach und nach an Boden verliert, weil ein anderes Leben, das Leben Christi, mehr Raum gewinnt. Sabbat und Fasten, in Christus ruhen und nur ihn schmecken. Wenn die Propheten vom Sabbat sprechen, denken sie zuerst an einen Tag, ein siebenter Tag, an dem Arbeit ruht. Doch hinter dieser äußeren Ordnung verbirgt sich eine tiefere Wirklichkeit. Der Mensch, der unablässig arbeitet, plant, kontrolliert, versucht, sich selbst und anderen zu genügen, braucht eine Grenze, an der sein Tun zum Stehen kommt. Geistlich gesprochen ist der Sabbat dieser Punkt, an dem Gott dem Menschen sagt, dein Werk hat nicht das letzte Wort, mein Werk trägt dich. Der Knecht Jehovas, Christus, führt diesen Gedanken zur Vollendung. Am Kreuz kommt sein eigenes Werk zum Abschluss und in der Auferstehung eröffnet er einen Raum, in dem nicht mehr wir das Zentrum unseres Lebens sein müssen, sondern er. In diesem Licht bekommt der Satz Gewicht, das den Sabbat zu halten bedeutet, entlassen und durch Christus ersetzt zu werden. Sabbat heißt dann, aufhören, sich selbst zu verwirklichen, damit Christus sein Leben in uns verwirklichen kann. Den Sabbat zu halten bedeutet, entlassen und durch Christus ersetzt zu werden, damit wir in ihn hineinkommen und in ihm in Ewigkeit ruhen können. Den Sabbat zu halten heißt daher, unsere Arbeit einzustellen, unsere eigenen Absichten aufzugeben und uns entlassen und ersetzen zu lassen. Das bedeutet, mit Christus gekreuzigt zu sein, so dass nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns lebt. Paulus beschreibt diese Wirklichkeit, wenn er sagt, dass er mit Christus gekreuzigt ist und nicht mehr er, sondern Christus in ihm lebt. Ein solcher Mensch hört nicht auf zu arbeiten, aber er hört auf, in seinem Arbeiten die letzte Sicherheit zu suchen. Er handelt, plant und dient, aber er weiß um eine Grenze, an der sein eigenes Können abtritt und Christus der Handelnde wird. Sabbat ist damit weniger ein zusätzlicher religiöser Programmpunkt als eine innere Entlastung, es muss nicht alles aus mir selbst kommen. Ruhe bedeutet dann nicht Passivität, sondern ein Leben, das in der Kraft eines anderen geführt wird, in der Gegenwart dessen, der schon vollbracht hat, was getragen werden muss. In ähnlicher Weise gewinnt das Fasten eine tiefere geistliche Bedeutung. In der Schrift ist Fasten zunächst Verzicht auf Nahrung, Ausdruck von Buße und Trauer. Doch hinter der äußeren Praxis steht eine innere Bewegung, der Appetit auf etwas wird zurückgestellt, weil ein anderes Verlangen wichtiger geworden ist. Geistlich gefasst bedeutet Fasten, dass unser Herz den Geschmack an dem verliert, was Christus ersetzt. Es ist der Moment, in dem der Reiz vieler Dinge, auch guter Dinge, zurücktritt, weil die Person Christi zur eigentlichen Speise wird. Der Herr spricht von sich selbst als vom Brot des Lebens und vom Wasser, das den Durst für immer stillt. In dieser Sprache liegt schon verborgen, was geistliches Fasten meint. Alle anderen Quellen der Befriedigung relativieren sich, weil er selbst genügt. Je mehr Christus so zum Mittelpunkt wird, desto mehr verwandelt sich unser inneres Klima. Die ständige Unruhe, immer noch etwas anderes schmecken zu müssen, verliert an Kraft. Wenn Gott in der Schrift verheißen hat, sein Volk durch die Wüste zu führen und es mit Manna zu nähren, so zeigt sich darin schon im Voraus eine Realität, die im neuen Bund vertieft wird. Die Seele lebt von dem, was Gott gibt, nicht von dem, was sie sich selbst zusammensucht. Das ist kein enges Leben, im Gegenteil, es weitet den Raum. Wer in Christus ruht und ihn als seine Speise kennt, steht nicht mehr unter dem ständigen Druck, sich selbst zu behaupten und zu sättigen. Daraus erwächst eine stille Freude, die nicht laut sein muss, die innere Hast kommt zur Ruhe, und das Herz beginnt, in der Gegenwart Christi zu atmen. Ein solcher Mensch erlebt Sabbat und Fasten nicht als religiöse Last, sondern als Ausdruck einer Beziehung, in der Christus genug ist. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wo das Herz lernt, in Christus zu ruhen und in ihm genug zu finden, verändert sich die Art, wie wir mit Arbeit, Verantwortung und Verzicht umgehen. Das Äußere mag sich kaum unterscheiden, Verpflichtungen bleiben, Aufgaben werden getan. Und doch ist etwas Grundlegendes anders, nicht mehr der eigene Erfolg, nicht mehr die vielen Geschmäcker dieser Welt definieren das Innere, sondern die stille Gewissheit, in Christus einen Halt und eine Speise zu haben, die nicht versiegt. Daraus erwächst eine gelassene Wachsamkeit, manches verliert seinen überhöhten Stellenwert, anderes gewinnt an Gewicht, weil es mit der Person Christi zu tun hat. So wird der Alltag, mit all seinen Unruhen und Anforderungen, zum Raum, in dem die Sabbatruhe Gottes und das geistliche Fasten nach und nach Gestalt gewinnen und das Herz freier wird für den, der allein wirklich satt macht. Licht, Herrlichkeit und göttliche Austeilung, Christus als Geist und Wort. Jesaja zeichnet das Bild eines Volkes, über dem eine andere Art von Licht aufgeht. Er spricht von einem Tag, an dem Sonne und Mond nicht mehr die entscheidende Rolle spielen, weil der Herr selbst zum ewigen Licht seines Volkes wird. Nicht mehr wird die Sonne dir als Licht am Tage dienen noch als heller Schein der Mond dir leuchten, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und dein Gott zu deinem Glanz. Dieses Wort richtet den Blick auf eine Wirklichkeit, in der Gott selbst die Atmosphäre bestimmt, in der seine Gegenwart nicht nur Orientierung, sondern Schönheit, Glanz, Herrlichkeit ist. In der Vision des neuen Jerusalem wird dies zur Vollendung geführt, und die Stadt braucht weder die Sonne noch den Mond, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Christus, das Lamm, steht in der Mitte dieser Stadt als das Licht, das alles durchdringt. Sein Geist ist dazu da, dass wir ihn einatmen, und sein Wort dient uns als Nahrung und auch zu unserem Reden. Heute besteht das christliche Leben einfach darin, das Einatmen des Geistes sowie das Essen und Sprechen des Wortes zu praktizieren. Diese Zukunftsbilder sind nicht nur ferne Hoffnung, sie werfen ihr Licht bereits in unsere Gegenwart hinein. Christus wird unser Licht, indem er sich uns als lebengebender Geist zuwendet und als lebendiges Wort zu uns spricht. Sein Geist ist die stille, aber reale Gegenwart Gottes in unserem Inneren, er klagt auf, tröstet, richtet, erhält. Sein Wort ist nicht bloß Information, sondern Speise, die nährt und formt. Wenn Geist und Wort zusammenwirken, entsteht das, was man göttliche Austeilung nennen kann. Der dreieine Gott bleibt nicht außerhalb von uns, sondern teilt sich selbst mit, durchdringt unsere Gedanken, durchwärmt unser Herz, prägt unseren Willen. In diesem Prozess wird Christus mehr und mehr zu unserem inneren Licht. Er lässt uns die Finsternis erkennen, aber er lässt uns dort nicht stehen. Er zeigt Wege, die aus der Dunkelheit hinausführen. Je tiefer diese Austeilung geht, desto mehr wird Christus auch zu unserer Herrlichkeit. Herrlichkeit ist in der Schrift nicht nur äußere Strahlkraft, sondern die sichtbare Erscheinung dessen, wer Gott ist. Wenn Gott sein Volk ein Schößling der Pflanzungen des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen, nennt, dann wird hier deutlich, Gott schmückt sich gleichsam mit einem Volk, das von seinem Licht geprägt ist. Er wird verherrlicht, indem Menschen durch seinen Geist und sein Wort verwandelt werden. Und umgekehrt finden diese Menschen ihre wahre Schönheit darin, dass sie etwas von diesem Gott widerspiegeln. So kommt es zu einer gegenseitigen Verherrlichung, Gott wird in seinem Volk groß, und das Volk wird an seiner Seite herrlich. Im täglichen Leben zeigt sich diese Wirklichkeit oft unscheinbar, in einem Wort, das im rechten Moment aus der Schrift aufleuchtet, in einem Stillwerden, in dem der Geist Gottes eine neue Sichtweise schenkt, in einer Veränderung, die sich nicht aus eigener Anstrengung erklären lässt. Wo der Geist eingeatmet und das Wort aufgenommen wird, verschiebt sich das Gewicht, weniger eigene Strahlkraft, mehr Vertrauen auf das Licht des Lammes. Manches, was früher glänzend erschien, verliert an Faszination, anderes, unscheinbar Gewesenes, bekommt Glanz, weil es im Licht Christi steht. So wird der Weg der Nachfolge, mit allen Brüchen und Schwächen, zu einem Prozess, in dem Gottes Licht tiefer eindringt und seine Herrlichkeit feiner Gestalt gewinnt. Die Aussicht, einmal ganz in der Stadt zu leben, in der das Lamm die Lampe ist, gewinnt dadurch schon heute Konturen. Jedes kleine Aufleuchten seines Lichts im Alltag ist ein Vorgeschmack auf das ewige Licht, das nie mehr untergehen wird. Nicht mehr wird die Sonne dir als Licht am Tage dienen noch als heller Schein der Mond dir leuchten, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und dein Gott zu deinem Glanz. Und die Stadt braucht weder die Sonne noch den Mond, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. In der Begegnung mit Christus als Licht und Herrlichkeit lernt das Herz, seine Maßstäbe zu verändern. Erfolg, Anerkennung und äußere Strahlkraft verlieren ihren absoluten Anspruch, weil ein anderes Licht wichtiger wird, das stille Leuchten seiner Gegenwart. Wo sein Geist Atem bekommt und sein Wort Nahrung wird, kommt Klarheit in Fragen, die lange dunkel waren, und Hoffnung in Bereiche, die festgefahren erschienen. So wächst Schritt für Schritt eine innere Gewissheit, dass nicht die Finsternis, sondern das Licht des Lammes das letzte Wort hat, über unserem persönlichen Leben, über der Gemeinde und über der Geschichte. diese Gewissheit trägt und ermutigt, auch dann, wenn vieles im Verborgenen bleibt. Gott ist dabei, sich ein Volk zu bereiten, das von seinem Licht durchdrungen ist, und jedes kleine Zeichen dieser Herrlichkeit ist ein leiser Vorgeschmack auf die kommende Stadt, in der er selbst unser ewiges Licht sein wird. Herr Jesus Christus, du Knecht Jehovas und unser Erlöser, danke, dass deine Hand nicht zu kurz ist, um zu retten, und dass deine Gnade stärker ist als jede Sünde und jede Ungerechtigkeit. Du kennst alle Rastlosigkeit, alle falschen Genüsse und alle inneren Finsternisse, aus denen du uns herausrufst, um selbst unsere Ruhe, unsere Speise, unser Licht und unsere Herrlichkeit zu sein. Lass in uns das eigene Werk zur Ruhe kommen, damit dein Leben in uns Raum gewinnt und dein Friede unser Herz erfüllt. Nimm uns den Geschmack an allem, was dich ersetzt, und gib uns einen neuen, tiefen Appetit auf dich allein, den Baum des Lebens und das lebendige Wort des Vaters. Atem deines Geistes, erfülle unser Inneres und öffne uns die Augen, damit wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi sehen und in dieses Licht hineingezogen werden. Dir sei Lob in deiner Gemeinde, jetzt und in Ewigkeit. Amen.